Ja, wir hören jetzt den Predigttext für heute und er kommt aus dem Buch Richter, aus dem Kapitel 15. Also hört jetzt das lebendige Wort von unserem Gott. Es geschah aber nach einiger Zeit in den Tagen der Weizenernte, dass Simson seine Frau mit einem Ziegenböcklein besuchte. Als er aber sagte, ich will zu meiner Frau in die Kammer gehen, da wollte ihr Vater ihn nicht hineinlassen, denn ihr Vater sprach, ich dachte, du hast sie gewiss verschmäht, da habe ich sie deinem Gefährten gegeben. Ist nicht ihre jüngere Schwester schöner als sie? Die soll dein sein an ihrer Stelle. Da sprach Simson zu ihnen, nun bin ich unschuldig, wenn ich den Philistern Übles antue. Und Simson ging hin und fing 300 Schakale. Und er nahm Fackeln, kehrte je einen Schwanz gegen den anderen und befestigte je eine Fackel zwischen zwei Schwänzen. Und er zündete die Fackeln mit Feuer an und ließ sie unter das stehende Getreide der Philister laufen und zündete so die Garben an samt dem stehenden Getreide und den Olivengärten. Da sprachen die Philister, wer hat das getan? Da sagte man, Simson, der Schwiegersohn des Timnitas, weil der ihm seine Frau genommen und sie seinem Gefährten gegeben hat. Da zogen die Philister hinauf und verbrannten sie samt ihrem Vater mit Feuer. Simson aber sprach zu ihnen, wenn ihr so etwas tut, will ich nicht eher ruhen, als bis ich an euch Rache genommen habe. Und er zerschlug ihnen Schenkel und Hüften mit gewaltigen Schlägen. Dann stieg er hinab und blieb in der Felsenkluft von Etam. Da zogen die Philister hinauf und lagerten sich in Juda und ließen sich in Lehi nieder. Aber die Männer von Juda sprachen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Sie antworteten, wir sind heraufgekommen, um Simson zu binden, damit wir ihm antun, was er uns angetan hat. Da zogen 3000 Mann von Juda hinab zur Felsenkluft von Etam und sprachen zu Simson. Weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe ich ihnen getan. Sie sprachen zu ihm, wir sind herabgekommen, um dich zu binden und in die Hand der Philister auszuliefern. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen wollt. Sie antworteten ihm, nein, wir wollen dich nur binden und in ihre Hand ausliefern und wollen dich bestimmt nicht töten. Und sie banden ihn mit zwei neuen Stricken und führten ihn von der Kluft herauf. Als er nun nach Lehi kam, da jauchzten ihm die Philister entgegen. Da kam der Geist des Herrn über ihn und die Stricke an seinen Armen wurden wie Flachsfäden, die das Feuer versenkt hat, so dass die Fesseln von seinen Händen fielen. Und er fand einen frischen Eselskinnbacken. Da streckte er seine Hand aus und nahm ihn und erschlug damit 1000 Mann. Und Simson sprach, mit dem Eselskinnbacken färbte ich sie rot, mit dem Eselskinnbacken schlug ich 1000 Mann tot. Und als er diesen Ausspruch getan hatte, warf er den Kinnbacken aus seiner Hand und man nannte jenen Ort Ramat Lehi. Da er aber großen Durst hatte, rief er den Herrn an und sprach, du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Soll ich nun aber vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Da spaltete Gott die Höhlung, die bei Lehi ist, so dass Wasser herausfloss. Und als er trank, kehrte sein Geist wieder und er lebte auf. Darum nannte er sie Quelle des Rufenden. Sie ist bei Lehi bis zum heutigen Tag. Und er richtete Israel zu der Zeit der Philister 20 Jahre lang. So, und jetzt darf ich Daniel nach vorn bitten, um uns das Wort auszulegen.
So. Ja, es ist ein krasser Text heute. Ich Ja, es geht weiter. Es geht weiter mit Kapitel 15 im Richterbuch. Das ist das dritte Kapitel in der Simson-Erzählung. Und mit Simson geht die Richterzeit zu Ende. Also nicht das Buch Richter, aber die Richterzeit. Er ist der letzte Richter. Und diese Geschichte jetzt speziell ist nochmal so ein Paukenschlag, finde ich. Und beim ersten Lesen fragt man sich vielleicht, so wie an der einen oder anderen Stelle im Richterbuch, was soll ich jetzt hier mitnehmen? So ging es mir zumindest. Ich dachte, was soll dieser Text? Und dann habe ich auch direkt bereut, dass ich dem Christoph zugesagt hatte für eine Predigt hier. Er hat mich gefragt, ob ich nicht mal predigen möchte. Ich habe gesagt, ja, ich mache es jetzt mal einmal. Und dann meinte er dann, hier, du kannst dir was aus der Simson-Erzählung aussuchen. Und da bin ich unbedarft in seine Falle getappt. Aber konnte mich dann auch direkt in Simson reinversetzen, der in Kapitel 14, das haben wir letzte Woche gehört, für die nicht da waren in den letzten beiden Mittwochen, hört das auf jeden Fall nach. Das sind spannende Predigten, aber ich kann jetzt auch nicht auf alles eingehen, was vielleicht für heute nochmal wichtig wäre. So manches nenne ich nochmal. Simson ist da böse ausgetrickst worden. Er wurde richtig betrogen, nachdem er an seiner Selbstüberschätzung und dann an seiner Schwäche für Frauen gescheitert ist. Und es war letzte Woche schon auch keine leichte Kost. Kapitel 14 endet damit, dass Simson 30 Männer erschlägt und das auch noch unter Gottes Geist und dann seine Wettschulden damit begleicht. Und in Kapitel 15 wird es jetzt nochmal auf die Spitze getrieben. Es ist nichts für schwache Nerven eigentlich. Aber ich weiß, auch Richter 15 ist von Gottes Geist eingegeben, der gleiche Geist, der Simson getrieben hat, der ihn vor einem Löwen bewahrt hat, der ihn aus diesem Schlamassel mit dem Rätsel da gerettet hat. Der Geist hat den Text hier eingegeben, hat ihn inspiriert und wir können, denke ich, den einen oder anderen Impuls heute mitnehmen und uns belehren lassen, erziehen lassen. Und ich möchte auf drei Punkte ein bisschen mehr eingehen. Wir sehen in dem Text, den wir jetzt gerade gelesen haben, ein schlafendes, eingelulltes Volk und wie wichtig es war für dieses Volk, dass einer aufgewacht ist. Wir lesen davon, wie ein begabter und berufener Mann seine Stärken in einen Ego-Trip fehlleitet. Und wir können sehen, wie Gott das Gebet von einem Rufenden in Not erhört. Lass uns einsteigen in den Text oder in die Geschichte. Ein Zitat, das mir von letzter Woche hängen geblieben war, war von Christoph, der meinte, wir stehen in der Gefahr, uns bis zur Unkenntlichkeit der Welt anzupassen. Er hat im Leben von Simson anhand der Begebenheit um seine Tochter, um die Hochzeit mit der Philisterin, das deutlich gemacht, wie sehr die Bräuche und die Kultur der Israeliten und die von den Philistern auch auseinandergegangen sind. Und man sieht in Simson einen, der sich da ja angepasst hat und den man vielleicht auch gar nicht mehr hätte unterscheiden können auf den ersten Blick von einem Philister. Und dabei hat er es verpasst, in seiner Berufung als Gesalbten Gottes und als versprochenem Richter zu leben und hat auch seine Identität missachtet. Und wie wir auch heute merken, war das nicht nur sein Problem. Sein Leben ist eigentlich beispielhaft für den moralischen und geistlichen Zerfall Israels. Jeder hat getan, was in seinen Augen recht war. Das lesen wir immer wieder im Richterbuch. Und wir haben aber letzte Woche auch gesehen, dass Gott Simson nicht deswegen verwirft, sondern ihn rettet. Der Text heute schlägt so ein bisschen in eine ähnliche Kerbe und es wird in eine ähnliche Richtung gehen, aber vielleicht ist der ein oder andere Aspekt dabei, der nochmal so ein bisschen was anderes mit reinbringt. In Kapitel 14 vom Richterbuch, da lesen wir am Ende, dass Simson von den Philistern, also von seinem Schwiegervater und von seiner Frau und von den Gefährten, die er da zur Hochzeit beiseite gestellt bekommen hat, dass er sich davon distanziert, dass er weggeht und zurückgeht zu seinem Vater. Der Simson war betrogen worden, er ist hintergangen worden. Er verlässt dieses Umfeld, diese Frau, diese Menschen und geht zu seinen Eltern. Ich dachte mir, Er war sicherlich enttäuscht, desillusioniert, gekränkt. Ich denke, es ist auch nicht ganz ohne Spur an ihm vorbeigegangen, dass er 30 Männer ermordet hat und damit eigentlich ein egoistisches Schlamassel gelöst hat, in das er sich so gebracht hat. Auf jeden Fall war er zornig und ist dann weggegangen. Und man hat gemerkt, der Zorn, das wird hier hervorgehoben, der Zorn hilft ihm, sich zu distanzieren von diesem Umfeld und von den Menschen, die nicht gut für ihn waren, ohne jetzt sein Verhalten zu entschuldigen, das davor war. Aber genau, er trennt sich da. Und jetzt würde man vielleicht denken, er ist jetzt bei seinem Vater, er kommt da zur Ruhe und er denkt nochmal drüber nach, was alles war, und er fängt an zu reflektieren und erkennt, dass er hier überhaupt nicht auf einem guten Weg ist, indem er sich mit den Besatzern einlässt und indem er sich mit ihnen verbindet in einer Ehe. Man hätte vielleicht sogar auf die Idee kommen können, dass er sich jetzt sagt, okay, das mache ich jetzt anders, das mache ich nicht mehr so, da gehe ich auf keinen Fall hin zurück. Aber es ist unklar, ob er diese Gedanken hatte. Es ist auch unklar, ob ihm klar war, dass seine Mutter schon gesagt wurde, dass er der neue Richter werden soll, der die Israeliten vor den Philistern befreien soll. Wir wissen nicht so genau, ob er das verstanden hat oder ob er da was reflektiert hat. Er sagt sich auf jeden Fall, nee, ich gehe zurück zu den Philistern, an den Ort, wo ich betrogen wurde und wo super viel Leid entstanden ist. Und ich dachte mir, so ein Verhalten ist uns gar nicht so fremd. Der Simson wäre sicher nicht der Erste, der sich impulsiv zu etwas hinreißen lässt, wo er eigentlich schon davor erfahren hat, das ist nicht gut für mich. Das ist eigentlich destruktiv. Da habe ich mich bewusst von getrennt. Sein Zorn hat ihm zwar geholfen, sich zu distanzieren, aber dieser Zorn ist abgeflacht, abgeflaut, mit ein bisschen Abstand zu dem Ereignis war es vielleicht gar nicht mehr so schlimm. Und auf der anderen Seite war es sicherlich auch so, dass in ihm wieder was anderes übernommen hat. Es kam einfach wieder seine Impulsivität hoch, seine Leidenschaft. Und es hat einfach eine grundlegende Veränderung in seinem Inneren gefehlt. Die war an dem Punkt noch nicht da. Und so wird er wieder übermannt von seinen Impulsen. Und er geht los und will seine Frau sehen. Sein Schwiegervater ist jetzt recht überrascht, dass Simson auf einmal dasteht, weil der hat schon gar nicht mehr damit gerechnet, dass der noch kommt, und hatte jetzt seine Tochter, Simsons Frau, schon einem anderen gegeben. Das wurde im letzten Kapitel ja auch schon beschrieben. Simson wusste davon noch nichts, stand jetzt da, und der Schwiegervater kam in Erklärungsnot. Und im nächsten Teil wird es nochmal deutlich, wie unterschiedlich diese Kulturen waren, diese Philister und die Israeliten. Der Schwiegervater nimmt als Ausweg aus dieser Situation einfach seine andere Tochter und sagt, nimm doch die, die ist eh schöner, ich gebe sie dir zur Frau. Und für die Israeliten war das per Gesetz sogar verboten. Also Gott hat ganz klar gemacht, ein Mann hat nicht die Schwester seiner Frau zu nehmen. Er hat nichts mit der sexuell einzugehen. Das war den Israeliten auf jeden Fall verboten. Und zumal Simson noch Nazirer war, der sich sowieso mehr zurückhalten sollte und für Gott leben sollte, war das für ihn ein No-Go, dass er jetzt die Schwester nimmt. Ich bin mir aber gar nicht sicher, ob Simson das überhaupt so bewusst war. Auch das wissen wir nicht. Jedenfalls ist für ihn auch hier eine Grenze überschritten, als der Schwiegervater ihm dieses freche Angebot eigentlich macht. Auch da hat selbst Simson gemerkt, so geht's nicht. Bislang hat er sich so der Kultur ganz schön angenähert, er war auch bereit, da viel mitzumachen, hat auch diese Hochzeitsbräuche dort alle so mitgemacht, aber hier war Schluss. Und das ist ein Wendepunkt in der Geschichte. Und der Wendepunkt ist dringend notwendig. Weil das war so, das Volk Israel war eigentlich an einem ziemlich kritischen Punkt in seiner Geschichte. Also die waren sozusagen kurz davor, zugrunde zu gehen. Über kurz oder lang wäre wahrscheinlich nichts mehr vom Volk übrig geblieben. weil sie einfach im Volk der Philister mit aufgegangen wären, sich da einfach eingegliedert hätten, assimiliert worden wären. Das war alles schon voll im Gange, vielleicht auch recht unterbewusst für viele. Aber die Israeliten waren ja schon auch gar nicht mehr an dem Punkt, wo sie Gott um Hilfe gefragt haben. In der Vergangenheit war es ja immer so gewesen, der Richter hat Israel befreit, dann ging es eine Zeit lang gut, dann haben sie Gott vergessen, dann haben sie gemerkt, Mensch, wir werden hier unterdrückt, dann haben sie jetzt um Hilfe geschrien und das haben sie jetzt gar nicht mehr gemacht. Also sie haben nicht mal mehr Gott um Hilfe gebeten, so weit waren sie entfremdet. Sie waren in gewisser Weise auch im Tiefschlaf, eingelullt von einem Leben, das wahrscheinlich, gehe ich mal davon aus, so weit in Ordnung war, zumindest war es nicht so schlimm, dass sie sich aufgelehnt hätten. Und wahrscheinlich war es irgendwie auch Gewohnheit geworden. Sie waren auf jeden Fall so weit weg von Gott, dass sie nicht um Hilfe gebeten haben. Also, was sozusagen überlebenswichtig für das Volk, dass dieser Richter, dass Simson vom Schlaf aufgewacht ist, sich die Augen gerieben hat und so ein bisschen klaren Blick bekam. Wenn ich jetzt in das Leben von einem Christen schaue, wenn ich in unser Leben gucke, dann brauchen wir alle so einen Moment. Und vielleicht brauchen wir auch immer mal wieder so einen kleinen Moment, wo wir aufwachen. Aber auch wir leben eigentlich, oder viele von uns, gehe ich mal davon aus, leben in der Kultur, die eigentlich feindlich den christlichen Werten gegenübersteht. Wir wachsen, wenn man es krass ausdrückt, in Feindesland auf. Es ist so, dass wir uns vielleicht ein bisschen bedeckt halten mit dem, was wir glauben. Wir passen uns an, wir vergessen Gottes Willen wahrscheinlich sogar teilweise. Und oft ist es dann vielleicht eine Predigt oder es ist irgendwie eine Nachricht, die wir hören oder ein Schicksalsschlag, der uns trifft. Und dann werden wir da so rausgerissen und wachen vielleicht an einem oder anderen Punkt auf. Ich glaube, dass jeder von uns an einen Punkt kommen muss, wo er sagt, stopp, hier ist jetzt eine Grenze überschritten, hier geht's nicht weiter. Hier muss ich jetzt was machen. Oder ich lasse das nicht mehr mit mir machen oder ich stehe jetzt hierfür ein. Insofern denke ich, dass der Text heute auch so eine Warnung an gläubige Christen sein kann, die dabei sind, ihre Identität so zu verlieren, die sich von Gott entfremden und langsam einschlafen. Und das Gute ist, dass wir nicht nur diese Warnung haben, sondern dass wir irgendwie auf den ganzen Reichtum beider Testamente zurückgreifen können. In dem Brief an die Epheser warnt Paulus davor zu sein wie die Söhne des Ungehorsams, die in der Nacht agieren und am Tag schlafen. Er sagt, wach auf, der du da schläfst, so wird Jesus dich erleuchten. Unser Weg aus dem Schlaf, aus der Dunkelheit ist Jesus Christus, das Licht der Welt. Und wir müssen aufwachen, um dann von ihm erleuchtet zu werden und voll von Gottes Geist befreit und verändert zu werden. Oder in Römer 12 mit anderen Worten, passt euch nicht der Welt an, sondern lasst euch in eurem Wesen verwandeln, durch die Erneuerung eures Sinnes, damit ihr prüfen könnt, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. Wenn wir aufwachen, dann brauchen wir die Verwandlung unseres Sinnes. Und die kommt in Christus, in Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, durch Bibellesen und im Gebet. Also, wie Simson brauchen wir den Moment, an dem wir merken, so kann es nicht weitergehen. Und dann müssen wir nur eins machen, wir müssen an der Stelle klüger sein wie Simson. Weil was macht er? Er wacht also auf und lässt sich dann nicht von Gottes Licht erleuchten und lässt seinen Geist nicht verwandeln. Simson ist Simson, ein physisch bärenstarker, gewalttätiger Mann mit gigantischen Charakterschwächen, der ohne eine Beziehung zu Gott aus dem Bauch heraus von seinen Gefühlen geleitet handelt. Und deswegen geht jetzt auch eine Spirale aus Gewalt und Rache los, bei der Simson so eine als Ein-Mann-Armee die Philister bekämpft und Vergeltung übt. Aber so wie ich das zumindest sehe, weniger um jetzt sein Volk zu befreien, sondern um einfach seinen persönlichen Rachegelüste zu stillen. Simson erfährt also, dass seine Frau einem anderen gegeben wurde Und dann heckt er einen wahnsinnigen Plan aus. Vers 4. Und Simson ging hin und fing 300 Schakale. Ja. Und er nahm Fackeln. Er kehrte je einen Schwanz gegen den anderen, befestigte je eine Fackel zwischen zwei Schwänzen. Und diese Schakale schickte dann in die Ernte und in die Weinberge der Philister. Es ist ich finde eigentlich ein völlig kranker Plan. Er scheint sehr effektiv zu sein. Ich glaube, er richtet sehr großen Schaden an. Die Philister sind sehr erbost. Ich weiß nicht, ob das auch existenziell eine große Schwierigkeit, also ob das eine Hungersnot oder sowas hervorgerufen hat. Wir wissen es nicht genau, es wird nicht so beschrieben. Aber es ist natürlich absolut verrückt. Und es trifft einfach flächendeckend alle. Also das hat jetzt nicht nur die Soldaten oder die Kämpfer der Philister getroffen. Da war irgendwie jeder wahrscheinlich, der dann darunter gelitten hat. Klar, die Philister sagen jetzt, wer war das? Wer hat das getan? Und dann bringen sie das in Erfahrung und finden raus, dass es mit dem Schwiegervater von Simson und seiner Tochter zu tun hat. Und dann machen sie genau das, was sie im Kapitel vorher der Tochter schon angedroht hatten. Sie gehen dahin und sie zünden das Haus an und sie bringen beide im Feuer um. Eine furchtbare Tat zieht eine andere furchtbare Tat nach sich. Simson erfährt davon, er schwört Rache und er nimmt auch Rache. In Vers 8 steht, er zerschlug ihnen Schenkel und Hüften mit gewaltigen Schlägen. Ich glaube, er hat die umgebracht, so kann man sagen. Und dann passiert was Interessantes, weil so wie wir Simson kennen, könnte es ja jetzt sein, dass er sich an dem Punkt, wo er merkt, er will sich zurückziehen, zu seinem Vater zurückzieht. Was der Simson hier macht, ist, er versteckt sich in einer Felsspalte jetzt. Er sonnert sich ab. Ich hab mich gefragt, warum ist das so? Vielleicht wollte er den schützen, vielleicht dachte er, es ist nicht so ein gutes Versteck, mich zu Hause zu verstecken. Da findet mich jeder. Vielleicht ist aber auch die Einsamkeit der Ort, wo ein Leben endet, wie Simson es geführt hat, bis zu dem Punkt. Notgedrungen ist er jetzt allein. Simson lebt eben nicht seine Berufung als Richter für sein Volk, als Anführer vielleicht, sondern er leidet das Schicksal eines Verbrechers, der sich um sich und seine Sache dreht. Also egal, was der Grund für seinen Rückzug in die Berge war, jemand, der so lebte wie Simson, der wird über kurz oder lang, der wird einsam. Und er verliert die Personen, denen er vertrauen kann und bei denen er sich fallen lassen kann. Und klar ist auch, dass er das göttliche Prinzip nicht kannte oder ignoriert hat, dass die Rache Gott gehört. Er ruft in seinem Elend nicht zu Gott um Hilfe und Rat. Er bittet nicht Gott, Rache zu nehmen, wie wir es in dem Psalm lesen manchmal. Er geht auch nicht zu anderen Menschen und fragt die um Hilfe. Er ist allein und er macht seine One-Man-Show. Und die ist zugegebenermaßen sehr imposant. Man kann Simsons brutale Kraft sehen und auch sein Geschick. Aber ansonsten ist da nicht viel. Und ich fand es interessant, ich meine, man kann den Vergleich ziehen, finde ich, weil die Zahl 300 taucht nochmal auf im Richterbuch. Das waren einige Kapitel vorher, da kennt die Geschichte von Gideon wahrscheinlich. Gideon war im Austausch und Vertrauen auf Gott und er hat von Gott 300 Männer an die Seite gestellt bekommen, die ihm im Kampf gegen die Midianiter dann zur Seite standen, genau, und die dann die Midianiter besiegt haben gemeinsam. Und bei Simson lesen wir sowas nicht, da lesen wir nicht von einem engen Austausch mit Gott, kein Gebet. Er hat keine 300 Männer, er hat 300 Schakale oder Füchse. Und er hat einen hinterhältigen Plan. Simsons Rache, auch wenn sie irgendwie dazu beiträgt, dass Gottes Plan am Ende erfüllt wird, ist aus meiner Sicht eigentlich gottlos. Und ich finde, wir können dankbar für das Kapitel in der Bibel sein, weil wir hier eigentlich ungeschönt einen klaren Einblick bekommen, so wie Simson wirklich war und nicht nur, wie er sich zu seinen besten Zeiten vielleicht gegeben hat. Er war sicherlich ein imposanter Mann, konnte sich auch gewandt ausdrücken, wie wir in den Geschichten sehen. Er hatte irgendwie Humor, er hatte Erfolg bei Frauen. Er war unglaublich stark, aber man sieht eben auch die andere Seite. So stark er körperlich war, so schwach war seine Selbstbeherrschung, so gewitzt er in dem einen Moment war, so deutlich wird auch, wie unweise er ist, und seine Selbstzentriertheit wird ihm zum Verhängnis. Wir haben es bei Simson mit einem Mann zu tun, der großartig begabt war, aber der komplett aus eigener Kraft gelebt hat. Wir sehen nur an ein paar Punkten, wo Gott ihm die Kraft gibt und ihn aus ein paar Situationen rettet. Aber sonst sehen wir, wie er aus eigener Kraft und eigener Motivation ohne ein gutes und höheres Ziel lebt. Ja, und was soll man dazu sagen? Ich dachte, das ist eigentlich ein Appell an uns, wenn man auch sieht, wo das bei Simson hinführt, dass lasst uns unsere Begabung, die wir von Gott bekommen haben, nicht so verschwenden. Lasst uns nicht gottlos mit den Stärken und Begabungen umgehen, die er ja in uns reingelegt hat. Ich dachte, Fragen, die wir uns stellen können, sind eigentlich ganz simpel. Was kann ich gut? Was fällt mir vielleicht sogar leicht oder woran habe ich Freude? Und was mache ich damit für Gottes Reich? Wo setze ich die Stärken, die ich habe, ein, um Gott die Ehre zu geben? Und ich denke, wenn wir das ab und zu reflektieren, haben wir eine gute Chance, dass wir uns dann quasi Simsons Geschichte nicht zum Vorbild nehmen, aber zur Warnung nehmen und es besser machen. Okay, also Simson war aufgewacht, er hat aber seine Begabung nicht unter Gottes Leitung gestellt. Er hat sich auf seine eigene Kraft verlassen, auf eine gottlose Mission begeben, aber es brauchte, also eigentlich in dieser Felsspalte, es brauchte noch einen weiteren Tiefpunkt in seinem Leben, so will ich sagen, bevor er sich tatsächlich hilfesuchend an Gott gewendet hat. Genau. Jetzt ist es so, die Philister wollten natürlich wiederum Rache nehmen. Also sind sie mit Soldaten gegen die Israeliten herangezogen und die waren erstmal geschockt. In Vers 10 steht, dass sie die Philister fragen, warum seid ihr gegen uns heraufgezogen? Ich habe daraus gehört, was haben wir denn falsch gemacht? Wo haben wir euch verärgert? Wir sind noch so gut angepasst, wir lassen uns eigentlich perfekt unterdrücken. Es ist Angst zu spüren, aber vielleicht auch ein bisschen Gleichgültigkeit. Angst vor Krieg, vor Auseinandersetzung, aber auch so ein bisschen Gleichgültigkeit angesichts dieser Besatzung. Die Israeliten sind, glaube ich, noch im absoluten Tiefschlaf. Und als sie dann hören, dass die Philister Simson gefangen nehmen wollen, dann fällt denen ein Stein vom Herzen, denken, ach, die wollen nur einen von uns gefangen nehmen und töten können. Dann sind sie mit 3000 Mann zu Simson gezogen, nicht um ihm beizustehen, sondern um ihn gefangen zu nehmen und dann eben ausliefern zu können. Und man hätte ja auch meinen können, sie könnten an dem Punkt jetzt auch sagen, okay, jetzt ist es schon aufgebrochen, jetzt machen wir einen Aufstand. Haben sie nicht gemacht. Sie haben sich auf der anderen Seite sogar noch schön geredet und waren dann ganz zufrieden damit, dass sie Simson ja nicht mit eigenen Händen umbringen, sondern dass sie ihn nur ausliefern wollen. Man merkt, wie sie sich innerlich rechtfertigen, finde ich. Und auch da können wir wieder sagen, Mensch, das ist ein offensichtliches Fehlverhalten. Warum machen die das? Und ich denke, dass es uns aber einen Anlass geben kann, auch auf uns zu gucken. Ich zumindest kenne das ganz gut, dass ich oft mal das Thema wechsle, wenn ich merke, das Gespräch geht jetzt in eine Richtung, wo es zu Diskussionen kommen könnte. Da geht es oft um Menschenbildfragen oder um gesellschaftsrelevante Themen, gerade aktuell. Wo man auch schon merkt, puh, wenn ich jetzt Farbe bekenne, das könnte ich jetzt perfekt, aber dann kommt es zur Auseinandersetzung und dann ist der scheinbare Friede gestört. Und es gibt Situationen, da klappt das dann, dass man sagt, okay, hier stehe ich dafür ein. Ich kenne es aber auch oft genug, dass ich das so ein bisschen umschiff und aus dem Weg gehe. Und ich denke, wahrscheinlich gibt es auch manchmal Situationen, da merke ich es schon gar nicht. Da passiert es schon völlig automatisch. Und was wir dann tun können, wenn wir das bemerken, glaube ich, ist, dass wir Gott um Vergebung bitten. Wir müssen nicht verzagen, aber können ihm um Vergebung bitten, uns danken, dass wir ihm danken, dass wir das, dass wir aufgewacht sind, dass wir es erkannt haben und um Mut bitten für das nächste Gespräch, die nächste Situation. Weil ich denke mir, was haben wir zu befürchten, wenn Gott auf unserer Seite ist? Genau das erlebt Simson jetzt. Als er von seinen Leuten jetzt an die Philister ausgeliefert wird, freuen die sich, aber die freuen sich zu früh. Zum ersten Mal in diesem Kapitel lesen wir jetzt davon, dass Gottes Geist Simson erfüllt und er befreit Simson und es gibt ein furchtbares Massaker. Simson ist da alleine, das sind ein Haufen Philister und tatsächlich sterben 1000 Philister. Das ist eine unglaubliche Zahl. Und wieder mal kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, wie Simson nicht ein absolut psychisches Wrack wurde. Wir lesen da nichts davon, deswegen könnten wir nur spekulieren. Aber er ist da, theoretisch ist das ein hochtraumatisches Erlebnis. Man muss aber auch sagen, Gott war hier auf seiner Seite und hat ihn gerettet. Wir wissen nicht, was es mit ihm gemacht hat, dieser Kampf. Außer, dass er jetzt wirklich am Ende ist. Also nach diesem Kampf, ganz spurlos ist es nicht an ihm vorübergegangen. Er ist total erschöpft. Er hat großen Durst und zwar so großen Durst, dass er sich nicht noch irgendwo hinschleppen kann, dass er nicht noch irgendwie zum nächsten Dorf oder an den nächsten Fluss kommen kann. All seine Kraft ist jetzt am Ende und er kann nicht mehr weiter. Und auch sein scharfsinniger Humor, mit dem er nach dem Kampf noch dieses Loblied auf sich selber gesungen hat, hat ihm jetzt nicht mehr so viel geholfen. Er hätte, glaube ich, in dem Moment auch mit dem Leben so einigermaßen abgeschlossen. Sein Geist war ermattet, er war müde. Und erst jetzt, an diesem Tiefpunkt, ist es irgendwie Simson möglich, dass er sich an Hilfe sucht, an Gott wendet. Wir haben schon davon gelesen, Gottes Geist erfüllt ihn und er macht krasse Sachen. Er zerreißt diesen Löwen, er kämpft gegen 1000 Philister. Aber jetzt sehen wir zum ersten Mal, dass er vielleicht auch verstanden hat, wer ihm da aus der Patsche geholfen hat. Und er wendet sich mit einem Gebet an Gott, der auch allein ihm helfen kann. Vers 18 ist dieses eine Gebet Simsons. Du hast durch die Hand deines Knechtes diese große Rettung gegeben. Soll ich aber vor Durst sterben und in die Hand der Unbeschnittenen fallen? Simson betet ein Gebet, das vielleicht auch so ein bisschen trotzig klingt. Man könnte auch so ganz flapsig sagen, das war noch nicht mal ein gutes Gebet. Es war noch nicht mal ehrfürchtig, es war irgendwie, weiß gar nicht. Aber ich glaube, es war ein Gebet im Glauben. Ich glaube, er hat wirklich verstanden, dass er sich jetzt an den mächtigen Gott wendet, der ihm hier helfen kann. Und Gott erhört auch tatsächlich das Gebet. Er tut das Wunder, er lässt aus einem Felsen eine Quelle hervorsprudeln. Simson kann trinken und er lebt auf. Sein Geist kehrt wieder, steht in der Bibel. Hier ist der Moment, wo Simson, glaube ich, eben zum ersten Mal ganz bewusst Gottes Stärke und Allmacht und seine Güte und Geduld erfährt. Oder beziehungsweise wo er es versteht. Erfahren hat er es ja eigentlich davor schon. Und das ist jetzt der Moment, wo wir ganz am Ende vom Kapitel lesen, dass er jetzt seinen Richterdienst antritt. Vielleicht kann man auch sagen, zu diesen 20 Jahren Richterdienst, was wir lesen, was er jetzt macht, vielleicht hat dieses Kapitel 14 und 15 schon irgendwie dazugehört, zählt man rein, aber auf jeden Fall kommt jetzt erstmal eine ganze Weile quasi nichts mehr beschrieben. Vielleicht war das eine ruhigere Zeit von Simsons Dienst, keine Ahnung. Aber jetzt geht der Dienst los. Und ich hätte Simson ehrlich gesagt anders gewünscht. Ich glaube, er musste echt Furchtbares durchmachen. Er musste echt gebrochen werden. Sein Ego musste gebrochen werden, glaube ich. Und das hat es gebraucht, bis er kraftlos da lag. Und dann hat er sich darauf besonnen, dass er Gott um Hilfe bittet. Er wird wachgerüttelt, kämpft sich bis zum Tod. beinahe bis zum Tod und ruft zu Gott und der rettet ihn. Er erfährt, dass Gott ein Gebet erhört und den nicht verwirft, der sich auf ihn verlässt. Und ja, was können wir zusammenfassend mitnehmen heute? Ich denke, falls wir schlafen und uns durch die Welt träumen und uns anpassen, wo wir können und jeden Konflikt oder Meinungsverschiedenheit so umschiffen und vielleicht uns auch fragen, ja, wo ist denn eigentlich dieser Widerstand, von dem immer so die Rede ist? Wo ist denn diese Verfolgung? Ich glaube, da ist es so, dass wir aufwachen müssen. Aufwachen und umkehren und nicht auf eigene Kraft vertrauen, sondern uns von Gott und seinen Werten und Normen leiten lassen, den Glauben bekennen, den Dienst antreten. Ja, lass uns unsere Begabungen und Stärken, die Gott uns geschenkt hat, dafür nutzen. Lass uns sie für sein Reich einsetzen. Lass uns die Kraft geben lassen von Jesus. Das ist keine One-Man-Show, die wir machen müssen. Wir dürfen uns verlassen, dass er für uns kämpft. Wir vertrauen auf seine Hilfe, glauben an seine Liebe, hoffen auf unser Heil in Ewigkeit. Und wenn wir Hilfe brauchen, dürfen wir zu Gott rufen. Auch wenn wir nicht frei von Fehlern sind, auch wenn wir voller Fehler sind, wie Simson. Und dann dürfen wir auf seine Rettung hoffen. Das sind die Gedanken, die ich heute mitgeben möchte. Und ich würde auch mit Gebet sprechen. Guter Gott, ich bitte dich darum, dass du dein Wort in unsere Herzen pflanzt, dass uns das wichtig wird, was du möchtest, dass uns heute Abend wichtig wird, dass dein Geist uns führt und dass du das wegnimmst, was uns ablenkt und dass du deinen Willen in unserem Leben umsetzt. Ich möchte dich bitten, dass wir von dir aufgerüttelt werden, Gott, und dass du geduldig mit uns bist. Ja, das weiß ich. Aber ich möchte dich auch darum bitten, dass du gnädig bist und uns einfach, wenn wir es nicht verstehen und wieder nicht verstehen, dass du uns dann wieder und wieder anstößt. Danke dir, Gott, für das Beispiel von Simson, auch wenn es vielleicht manchmal auch ein negatives ist. Hilf uns zu verstehen, ja, dass du einen guten Plan hast, uns gut ausgerüstet hast mit Begabungen und Stärken. Hilf uns, sie für dich einzusetzen. Amen.